Gott gebe uns wache Augen, um das heutige Bibelwort richtig zu erfassen, und offene Ohren, um den göttlichen Sinn der menschlichen Worte aufnehmen zu können. Amen. Dieser Bibeltext ist überschrieben: Das Bekenntnis des Petrus und die Verheißung an ihn. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen: Wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Ich stelle immer wieder fest, dass oft neue Erkenntnis in dem Selbstverständlichen steckt, wenn man nur genauer hinsieht. Da liest man einen Bibeltext, überdenkt ihn und am Ende staunt man darüber, dass man ihn eigentlich bisher gar nicht gekannt hat. So ist mir das auch mit unserem heutigen Text aus Matthäus Kapitel 16 gegangen. Jesus fragt damals seine Jünger, was denn die Leute so reden über ihn. Was gibt's für Gerüchte? Sind die Leute für oder gegen mich? Und es steckt natürlich auch die Frage danach drin, ob die Leute schon was verstanden haben von dem, was Jesus ihnen sagen wollte. Klar, Chef, haben wir uns natürlich schon mal umgehört und dabei rausbekommen, dass einige glauben, dass du der auferstandene Johannes des Johannes der Täufer seist. Einige halten dich sogar für den wiedergekommenen Elias oder sonst einen der Propheten. Jesus wird sich seinen Teil dazu gedacht haben und er fragt weiter: Seht ihr das denn auch so? Oder was glaubt ihr, wer ich bin? Klar, jetzt prescht Petrus vor und schmettert markige Worte raus. Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Das kommt wie aus der Pistole geschossen. Gut gelernt, Petrus. So eine Antwort erwartet der Chef. Ich denke, erst Jesu Antwort darauf wird Petrus die Füße weggerissen haben. Damit hat er bestimmt nicht gerechnet. Soweit erstmal in unserem heutigen Text. Tausendmal gelesen. Ich hätte wahrscheinlich auch so antworten können. Das hat man schließlich schon im Konfirmandenunterricht gelernt. Und die Zusammenstellung von Jesus und Christus ist heute keine Besonderheit mehr. Auch vielen Leuten auf der Straße, die sonst nichts mehr mit Gott, dem Himmel oder dem Glauben zu tun haben, würde Jesus Christus glatt von der Zunge gehen. Ist halt der Name einer bestimmten Person. Gefährlich. Wie bei vielen Dingen, die wir uns aneignen und die beim öffentlichen Wiederholen so toll klingen, wissen wir doch oft gar nicht wirklich, wovon wir reden. Bestes Beispiel unserer Tage ist da das Wort Klimawandel. Na, da weiß doch jeder von uns Bescheid. Jeder wird gleich sagen: Klar, wenn wir nicht bald handeln und die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen, werden unsere Kinder echte Schwierigkeiten bekommen. Eine Greta Thunberg will jetzt sogar ein Jahr lang dafür die Schule schwänzen, um sich ganz diesem Kampf zu widmen. Tolles Mädchen, die hat was verstanden. Und Trump, der sagt klar: Es lohnt nicht, in Maßnahmen zu investieren, die nicht zum Erfolg führen können. Na, so ein Blödmann, der hat auch wirklich nichts verstanden. Mal ganz ehrlich, wer von Ihnen hat Physik studiert und sich im Fachgebiet Kinetik einen Namen gemacht? Wer von uns kann das berechnen? Wer kann die Faktoren wirklich benennen, die zur Erderwärmung führen? Hat es nicht immer wieder Eiszeiten und Warmzeiten gegeben? Eine einzige Sonneneruption setzt so viel Energie frei, wie kein Mensch, kein Volk oder die gesamte Menschheit erzeugen könnte. Plappern wir nicht alle nach, was uns die Medien vorgaukeln? Was wissen wir denn wirklich von den Zusammenhängen? Bitte verstehen Sie mich nicht miss an dieser Stelle. Ich will hier weder für noch gegen die Klimaerwärmung reden. Ich habe schon meine eigene Meinung, die ich gerne mit Ihnen nach dem Gottesdienst diskutieren könnte. Aber an dieser Stelle geht es mir darum zu zeigen, dass Selbstverständliches oft gar nicht so selbstverständlich ist, wie es aussieht. Und das gilt auch für die Kernfrage des heutigen Bibeltextes. Wer war Jesus? Und für mich war das durchaus ein Problem, bevor ich zum Glauben gekommen bin. Jesus ist der Sohn von Maria, möglicherweise auch von Josef. Da wird es in den Texten schon etwas schwammig. Haben die beiden nun vorehelich mehr als nur Zuneigung ausgetauscht und mussten dann irgendwie die Konsequenzen plausibel darstellen? Oder gab es schon vor der Ehe einen Seitensprung? Die Sache mit dem Heiligen Geist war mir damals doch eher suspekt. Und dann geht es gleich genauso unrealistisch weiter. Da wird vom Stammbaum Jesu aufgezeigt als, wird er gesagt, als Ur-Ur-Ur und so weiter, Enkel von David. Also doch klar, Josef, der Vater, oder? Und dann wird er als Gottes Sohn benannt. Na dann doch diese nebulöse Sache mit dem Engel und dem Heiligen Geist? Klar ist dann, dass Jesus als der älteste Sohn in einer größeren Familie aufwächst. Wahrscheinlich normal zur Schule geht, eine Lehre als Zimmermann anfängt und wie es früher üblich war, in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Das ist alles recht unspektakulär. Er scheint aber doch ein helles Köpfchen gewesen zu sein, denn schon mit 12 schafft er es, den damaligen Gelehrten Paroli zu bieten und mit ihnen in erstaunlicher Weise über religiöse Dinge zu diskutieren. Also, hochbegabt war er wohl. Und sein Fachgebiet war offensichtlich die Religion. Später gibt er sogar seinen Beruf auf, um sich ganz diesem Thema zu widmen und den Menschen seiner Umgebung diese religiösen Dinge nahezubringen. Das gelingt ihm sehr gut und wie viele Wanderprediger seiner Zeit vollbringt er auch das ein oder andere Wunder. Beeindruckt die Menschen. Viele stimmen ihm zu und er hat stets eine große Zuhörerschaft. Sie halten ihn schon für einen Propheten oder so. Im Islam finden wir heute noch diese Ansicht. Jesus ist ein ganz besonderer Prophet. Vielleicht sogar die Nummer 2 nach Mohammed. Und der damalige Klerus, die religiösen Führer, die erkannten sogar, dass in den Worten Jesu Sprengkraft lag. Sie hatten Angst um ihre sorgsam behütete religiöse, um ihr sorgsam behütetes religiöses Gefüge, Angst um ihre Vormachtstellung im Volk. Sie nahmen ihn durchaus ernst. Dieser Revoluzzer musste weg, bevor er ernsthaft Schaden anrichten konnte. Und die weltlichen, wie weltlich Mächtigen, wie Herodes, befürchteten sogar, dass Jesus ihm gefährlich werden konnte und ihm die Königswürde streitig machen könnte. Wenn wir die Berichte von Jesus lesen, sehen wir aber nur einen Mann, der bescheiden lebt, über religiöse Dinge redet und für eine bessere Welt eintritt. Kein organisierter Widerstand gegen wen auch immer, nur Sanftmut und Demut. Irgendwie nicht greifbar. So betrachtet stellt sich nun die Frage ganz neu. Wer ist dieser Jesus? Dürfen wir ihn Christus, also Heilsbringer, nennen? Ist er mehr als nur ein besonderer Mensch? Was sehen wir, wenn wir die Berichte über ihn lesen? Ganz ehrlich, mir scheint, so dargestellt ist Jesus kaum mehr als ein hochbegabter Wanderprediger von zweifelhafter Herkunft, der am Ende seines Lebens kläglich gescheitert ist. Jesus weiß das natürlich alles. Er weiß, wie er auf die Leute wirkt und ich denke, er hat längst mitbekommen, was so erzählt wird. Dennoch fragt er seine Jünger danach. Auch das ist typisch Jesus. Obwohl er die Antwort zu kennen scheint, fragt er. Und aus der Antwort erwächst ein erstaunlich Neues. Was auffällt ist, dass Jesus sich hier als Menschensohn bezeichnet. So sagt das eigentlich nur Jesus von sich selbst. Und das macht auch Sinn, da er ja andererseits auch Gott selber ist. Wer mich sieht, sieht den Vater, hat er an anderer Stelle gesagt. Aber hiermit betont er, dass er ganz Mensch ist. Er möchte jetzt hören, wie ihn die Leute als Mensch sehen. Das drückt die Nähe zu uns Menschen aus. Jemand wie du und ich, er isst und trinkt, muss schlafen, hat Gefühle, alles das ist alles andere als ein unnahbarer Gott. Vielmehr noch, eigentlich ist er auch ein Obdachloser, der mit den Niedrigen und Entrechteten lebt. Sehen das die Menschen auch? Seine Jünger gehen aber nun voll drauf ein und erzählen ihm, was sie so gehört haben und unter den Leuten bei den Versammlungen. Du erscheinst ihnen einfach rätselhaft. Einige denken, du seist Johannes der Täufer, der von den Toten auferstanden ist. Das war sicher die Meinung von Herodes Antipas, der mit seinem schlechten Gewissen nicht zurecht klarkam und so in panischer Furcht lebte, er könne doch noch zur Rechenschaft gezogen werden, was mit Machtverlust oder Strafe einhergehen könnte. Wir erinnern uns, er hatte Johannes den Täufer hinrichten lassen, ohne Grund. Und viele Anhänger von Johannes fanden in solchen Worten sicher Hoffnung, dass Johannes doch nicht einfach weg war und hingerichtet wie ein Schwerverbrecher. Ja, das wäre eine Erklärung für das seltsame Verhalten Jesu und seine Sicht der religiösen Dinge. Ein wichtiger Mensch. Aber der erwartete Retter, der Messias? Nein, das war er sicher nicht. Der kommt in Macht und Herrlichkeit, vertreibt die Römer aus dem Land und richtet die alten Ordnungen wieder her. Jesus ist da doch eher ein Träumer, spricht dauernd von Liebe und Vergebung, doch eher weltfremd. Er wirbt um die Zustimmung der Menschen. Ein Gott und sein Messias würde doch eher unterwerfen und bezwingen. Jesus redet von Gnade. Wer auf der Erde was gelten will, muss sich doch gnadenlos durchsetzen. Nein, der Messias ist er bestimmt nicht. Andere sagen, du seist Elias. Das war durchaus religiös gedacht, denn bei Maleachi 3, Verse 23 und 24 wird explizit gesagt, dass Elia, der ja nicht gestorben war, sondern mit einem feurigen Wagen von der Erde abgeholt wurde, wieder auf die Erde geschickt wird, um das jüngste Gericht anzukünden und einzuleiten. Dass die Leute Jesus für Elia hielten, war sicher eine enorme Wertschätzung. Nicht nur ein Prophet, nein, der Prophet schlechthin. Sozusagen Gottes wichtigster Mitarbeiter. Aber der Messias? Nein, das kann nicht sein. Allenfalls jemand, der als Vorhut geschickt wird, bevor die wichtigen Leute kommen. Und dabei hätten diese Leute eigentlich ihren Denkfehler sofort bemerken müssen. Wäre Jesus Elia, der ja immer noch lebte, dann hätte Jesus doch nicht von Maria geboren werden können, als Baby. Er wäre plötzlich als Erwachsener da gewesen. Und keiner hätte gewusst, wo der eigentlich herkommt. Neugierige hätten sicher seinen feurigen Wagen gesucht. So oder so. Der Messias konnte Jesus einfach nicht sein. Wieder andere meinten, du seist Jeremia. Von Jeremia glaubte man, dass er die Stiftshütte und die Bundeslade, Zeichen der Gegenwart Gottes, in einer Höhle versteckt hätte. Wenn der wiederkäme, würde er sicher diese Dinge mitbringen und das wäre dann auch eine Art Garantie, dass das alte Verhältnis zu Gott wieder aufgerichtet würde. Sozusagen die Erneuerung des alten Bundes. Aber Jesus spricht davon, dass dieser alte Bund zur Erfüllung gekommen sei in ihm und jetzt ein neuer Bund geschlossen werden sollte. Das läuft doch jedem messianischen Gedanken zuwider. Ein Prophet wie Jeremia oder dieser vielleicht sogar selbst, aber keinesfalls der Messias. Es ist schon erschreckend, wie viel Wertschätzung Jesus entgegengebracht wird und ihm dabei doch sein eigentliches Wesen, nämlich der des Messias, der Christus zu sein, abgesprochen wird. Hoppla, kommt uns das nicht bekannt vor? Ist das nicht auch heute so? Jesus Christ, Superstar. Was für ein Mensch, der mit so viel Charisma die Massen begeistern kann, super Tricks drauf hat und heilende Fähigkeiten. Aber natürlich hat das alles nicht nur mit mir zu tun. Hat nichts mit mir zu tun. Natürlich staune ich auch darüber, aber so einen Anspruch, dass er zu mir sagen könnte, folge mir nach, und ich das dann auch tun würde, bedingungslos. Nö, da könnte ja jeder kommen. Interessant ist auch, was die Jünger Jesu ihm zu dieser Frage nicht erzählen. Die klerikalen Herrscher hatten sicher nicht so hochachtende Worte für Jesus über. Da wird wohl eher so etwas wie Scharlatan, Hochstapler, Populist, gefährlicher Verführer und Gotteslästerer gekommen sein. Und selbst Leute aus seinem engsten Kreis, nämlich Judas, wird sicher eher gedacht haben, so ein Feigling und Zögerer. Worauf wartet er denn noch? Wann haut er denn endlich mal drauf auf den Tisch? Outet sich dann als Weltenherrscher? Nein, stattdessen immer das Gerede von viel Leiden und Tod. Da muss man doch mal ein bisschen nachhelfen. Er wird nicht allein gewesen sein mit dieser Meinung. Oft einfach enttäuschend. Und ich? Bin ich nicht auch oft enttäuscht von Jesus? Hatte ich doch intensiv gebetet, aber Gott tut einfach nicht, was ich will. Wir hören immer davon, wie viele große Taten Jesus vollbringt. Aber wenn es bei mir konkret werden soll, scheint er doch eher schwach und ohnmächtig zu sein. So gar nicht wie ein Christus. Begegne ich wirklich Gott, wenn ich Jesus betrachte? Aber die Jünger können nicht ausweichen. Jesus kennt das Dilemma. Und darum lässt er an dieser Stelle nicht locker und fragt die Jünger direkt: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Tja, jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit. Wie stehe ich zu ihm? Ist Jesus mein Herr und Gott oder doch nur ein wichtiger Prophet aus der Zeit des Endes der Aufzeichnung des Alten Testaments? Mich fasziniert immer diese spontane, schnelle Art von Petrus. Da haut er es raus, was andere bestimmt 10-mal überlegen und überdenken würden oder an der Formulierung gefeilt hätten. Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Jupp, das ist es. Kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Das, was die Leute Jesus alle absprechen, nämlich, dass er der Messias ist, gleichbedeutend mit der Bezeichnung Christus, das ist für Petrus selbstverständlich. Da braucht er nicht lange nachzudenken. Wow, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Du bist der Herr. In dir begegnet uns Gott selbst. Keine Rede davon, dass Jesus ein besonderer Mensch sei, ein von Gott Berufener, der als Prophet zu den Menschen geht. Nein, er ist der Christus. Gott ist in ihm. Tatsächlich sehen wir in Jesus Gott selbst. Gott ist heilig, unvergleichlich, anbetungswürdig, allmächtig. Ohne zu zögern, sagt Petrus, genau das bist du für uns. In dir ist Gott in diese Welt gekommen, in seine Welt. Und wir sind sein Eigentum. So etwas können nur Jünger erkennen. Und das auch nur durch Gottes Gnade. Lebe unter der Gnade Gottes und du wirst zu einem echten Jünger. Und dann sehen wir die Folgen klar, die sich daraus ergeben. Simon, des Jonas Sohn, spricht ihn Jesus nun an. Ich habe dich herausgerufen als Simon, der Fischer. Das war schon pure Gnade. Du bist ein ganz gewöhnlicher Mensch, aber mein Vater hat viel mehr in dir gesehen und dich angesprochen. Du hast das angenommen, du hast es begriffen, weil du auf den Vater gehört hast. So hast du die Erkenntnis über mich erfahren können. Nun weißt du, wer ich wirklich bin, und du erkennst das an. Darum heißt er jetzt auch Petrus, der Fels, auf dem er seine Kirche bauen kann. Ich bin nicht Petrus, aber Gott, der Vater, sieht mich genauso an, wenn ich ihm vertraue und folge. Der große Gott, der Weltschöpfer, vertraut mir. Vertraut mir die Arbeit in seiner Gemeinde an. Das ist wahr. Ich habe Gaben, und die kann ich für ihn einsetzen. Mit viel oder wenig ihm dienen und vor allem das tun, was er von mir möchte. Er befiehlt mir das nicht, er bittet mich. Aber er rüstet mich aus für meine Aufgaben und führt mich hindurch. Wenn ich den Blick nicht von ihm abwende, dann trägt er mich hindurch. Ich denke, Petrus hat nicht mit solchen Worten gerechnet. Und tatsächlich bedeutet dieser Moment in der Geschichte Jesu sozusagen den Scheidepunkt. Bisher hat Jesus vom Reich Gottes gepredigt und die Menschen dazu eingeladen. Er wird die Erfüllung des alten Bundes sein. So wie die Sünde durch Adam in die Welt gebracht worden ist, so wird sie von Jesus besiegt und der alte Bund abgeschlossen. Dieser Text beschreibt sozusagen die Geburtszeremonie des neuen Bundes durch Jesus. Jesus spricht hier zum ersten Mal über seine Gemeinde. Er richtet sie ein, ordnet sie, gibt ihr ein Gesicht. Mit dem klaren Bekenntnis zu Jesus qualifiziert sich Petrus sozusagen als Stammvater des neuen Bundes. Ihm wird hier Macht übertragen, nämlich die Macht zu binden und zu lösen, zu vergeben und zu behalten. Es ist göttliche Macht, wenn sie auch im Himmel Bestand haben, denn sie wird auch im Himmel Bestand haben. Das ist eine riesige Verantwortung. Auch was wir als Jünger Jesu, das heißt als Christen, auch wir als Jünger Jesu, das heißt also als Christen, sind darin mit eingeschlossen. Aber keine Sorge, diese Verantwortung lastet nicht auf den Schultern eines Einzelnen, weder auf Petrus noch auf mir. Jesus legt sie auf die Gemeinde, seine Gemeinde. Und wir sind Teil dieser Gemeinde. Und auf diese Gemeinde liegen dann auch die Verheißungen. Weder Tod noch Teufel können diese Gemeinde zerstören. Das ist ein großes Wort. Den Teufel können wir uns gut vorstellen. Vielleicht nicht jenen pferdeähnlichen Typen mit Hörnern, aber als listigen Verführer. Solange die Gemeinde sich dicht an Jesus hält und ihm vertraut und dient, hat dieser listige Einflüsterer keine Chance. Und der Tod? Müssen wir nicht alle sterben? Früher oder später, auf jeden Fall. Die Juden stellten sich das Totenreich wie eine Festung vor. Da gibt es Wassergräben mit Brücken, die zu Toren in den massiven Festungswänden führen. Und wer einmal durch eine dieser Tore geschritten ist, der kommt nicht mehr raus. Absolute Einbahnstraße. Kein Weg zurück. Ich möchte das mal an dieser Marderfalle demonstrieren. Da kann der Marder rein. Aber wenn er einmal drin ist und hier drauf tritt, na, dann sollte das eigentlich klappen hier. So würde das dann aussehen. Ist er drin und keine Chance, wieder rauszukommen. Und so wird das auch bei uns sein mit dem Tod. Wenn man einmal drin ist, da kommt man nicht wieder raus. Das wäre eine hoffnungslose Situation. Aber es gibt doch eine Ausnahme. Obwohl Ostern alle Zugbrücken hochgezogen waren und der Teufel sich gerade die Hände rieb, dass ihm Jesus dann doch in die Falle gegangen war, lernt der Teufel die himmlischen Kräfte kennen. Kein riesiger Stein, kein Tor, keine Zugbrücke kann Jesus im Tod halten. Der Vater selbst holt ihn da raus. Der Teufel hat das Nachsehen. Und so wie der Vater Jesus aus dieser Totenburg herausgeholt hat, so wird Jesus auch wiederkommen und seine Gemeinde da herausholen und befreien. Jesus, dann ganz der Weltenherrscher und Allmächtige. Da wird der Teufel am Ende keine Chance mehr haben. Gut, dass wir zu dieser Gemeinde gehören dürfen. Und darin liegt unser Trost und unsere Hoffnung. Jesus spricht von seiner Gemeinde als von einem Haus. Er ist der Fels, auf dem das Haus gebaut ist. Er ist auch der Eckstein, der alles zusammenhält. Und dass es ein stabiles Haus ist mit Türen und Fenstern, sehen wir an Jesu Beschreibung, dass er Petrus die Schlüssel dazu aushändigen will. Petrus hat sich bemüht, Menschen in dieses Haus einzuladen. Und als Hausherr soll er auch etwa entscheiden, wer da rein darf und wer nicht. Petrus soll mit den Menschen reden, ihnen ihre Trennung von Gott und das Verlorensein vor Augen führen. Wer dann seine Sünden bekennt, dem darf Petrus sie vergeben. Das war zu damaliger Zeit so etwas wie eine Revolution. Sünden vergeben, das durfte nur Gott selbst. Und ansonsten konnten sich besondere Menschen, nämlich die Priester, mit Hilfe von Schlachtopfern dafür einsetzen, dass Gott dies auch wirklich tat. Jesus ordnet dies nun neu und überträgt der Gemeinde diese Aufgabe. Also im Prinzip Laien. Gott sei Dank muss ich als Gemeindeglied nicht solche schweren Entscheidungen selber durchführen, sondern kann sie zu Jesus im Gebet bringen. Letztlich ist es dann doch Jesus und damit Gott, der die Trennung seines Menschen von ihm aufhebt und überwindet. Nur durch Jesu Gang ans Kreuz wurde das möglich. Wie wunderbar hat Jesus in dieser Geburtsstunde der Gemeinde alles geregelt. Wie wunderbar ist es, dass ich dabei sein darf. Wie wunderbar ist es, Gott zu vertrauen und sein Vertrauen in mich spüren zu dürfen. Alles entscheidet sich in diesem Bekenntnis des Petrus. Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und daran, ob das auch mein Bekenntnis ist. Die eingangs gestellte Frage, wer ist Jesus, ist damit eindeutig beantwortet. Jesus ist der von den Juden erwartete Messias, unser Christus, unser Erlöser. Ein Blick hinter die Kulissen, die den besonderen Menschen Jesu widerspiegelt, zeigt uns das. Die Massen sehen nur die Kulisse, sehen Jesus als Schwärmer, Revoluzer, Wunderheiler, Prophet oder was auch immer. Wir sehen in ihm unseren Herrn. Dieser Herr möge sie nun durch die Woche begleiten und sie als Teil der Gemeinde führen und leiten. Amen.